darf ich dann nicht zuletzt Herrn Dr. Fürbacher, der den Germanisten und Dialektologen kein Unbekannter ist, sehr herzlich begrüßen. Wir arbeiten seit Jahrzehnten, muss man schon sagen, zusammen. Und es ist sehr erfreulich, dass Herr Dr. Kürbacher zum Eingang ein Grundsatzreferat halten möchte, an die wir dann die Fragen anschließen. Ich glaube, wir sind schon so eingestimmt, dass der Ganze in der Diskussion dann den Verlauf nimmt, dass wir nicht beim Wissenschaftlichen stehen bleiben, sondern bei den praktischen Auswirkungen und den Möglichkeiten auch für die Schule. Wir sehen das also auch an als eine Veranstaltung, Universität und Schule in diesen entscheidenden Fragen so zusammenzubringen, dass daraus eine fruchtbare Zusammenarbeit wird. Darf ich dann vielleicht Herrn Dr. Fürbacher bitten, gleich zu Beginn, damit wir keine Zeit verlieren.
Meine Damen und Herren, für den Sprachforscher ist Südtirol wie jeder zweit- und mehrsprachige Siedlungsraum gewiss ein interessantes Arbeitsgebiet. Dem Sprachpfleger aber blutet sehr oft das Herz, wenn ich so sagen darf, wenn er die Entwicklung des Südtiroler Sprachlebens betrachtet. Wir wollen einmal ganz sine ira et studio zwei oft gehörte Forderungen betrachten, die den Südtirolern gestellt werden. Sie sollten erstens ein zweisprachiges Volk werden und auf diese Weise zweitens eine Brücke zwischen der deutschen und der italienischen Sprach- und Kulturgemeinschaft bilden. Es muss gleich vorweg genommen werden, dass solche Forderungen nur von Menschen erdacht werden können, die nie überlegt haben, was Muttersprache ist. Oder stellt man sich etwa ein Nebeneinander zweier Gruppen vor, von denen jede eine der beiden Sprachen als Muttersprache und die andere als Fremdsprache beherrscht. Damit könnte aber die zweite Forderung nicht erfüllt werden. Wenn nämlich eine Gemeinschaft eine Brücke zwischen zwei Kulturen bilden soll, so müsste sie ein Volk mit zwei Muttersprachen sein, da man nur durch die beiden Muttersprachen Zugang zum Ganzen der beiden verschiedenen Erlebniswelten bekommt. Es würde zu weit führen, wollte man nun darlegen, was das Wesen der Muttersprache ist. Grundsätzlich muss man sich vor Augen halten, dass jede Sprache mehr ist als eine Summe von Lautungen zur Bezeichnung vorgegebener Dinge und Größen. Sprache ist, um mit Weisgerber zu sagen, ein jahrtausendlanger Vorstoß einer Menschengruppe mit dem Ziel, die Lebenswelt, dem Bewusstsein geistig verfügbar zu machen. Sie ist die wunderbarste Schöpfung einer geschichtlich gewordenen Gemeinschaft, gleichzeitig aber auch rückwirkend deren gewaltige Erzieherin. Mit unwiderstehlicher Macht zwingt sie die Muttersprache, zwingt sie den Einzelnen in den Bann ihrer Anschauungen und wird nicht nur für sein Denken, sondern auch für sein Wollen und Handeln bestimmend. Nichts bindet Menschen so verpflichtend zu einer Gemeinschaft zusammen wie die gemeinsame Sprache, weder eine gemeinsame Staatszugehörigkeit noch irgendein gemeinsames Interesse wirkt so bindend wie die Sprache, sofern allerdings der Mensch noch das Geistige in sich als das Primäre erlebt. Aber schließt nicht dieses Bemühen, die Forderung in sich, alles zu vermeiden, was nur mundartliche oder umgangssprachliche Gültigkeit hat und deshalb nicht der gesamten Sprachgemeinschaft bekannt ist, diese Frage führt uns zu einem entscheidenden Merkmal der Muttersprache. Im Gegensatz zur Fremdsprache, von der uns nur die oberste genormte Ebene, nämlich die Hochsprache, interessiert, bietet sich uns die Muttersprache als vielschichtiger Organismus an. Ihre Vielschichtigkeit kann skizzenhaft in drei Ebenen dargestellt werden. Die unterste Ebene ist die Mundart, die oberste die Hochsprache. Und dazwischen liegt die ihrerseits wieder vielgestaltige Umgangssprache. Diese drei Ebenen bilden einen Dreiklang, der erst das muttersprachliche Ganze wiedergibt. Da sich die drei Ebenen gegenseitig ergänzen, und für das Leben des sprachlichen Gesamtorganismus von gleicher Wichtigkeit sind, müssen sie auch in gleicher Weise gepflegt werden. Die Mundart ist der Ausdruck der kleinsten Gemeinschaft, die oft nur die Bewohner weniger Ortschaften umfasst. Sie ist ein geistiger Wert, der ein Recht auf Leben hat. Sie ist der sinnenfälligste Ausdruck der kleinen, überschaubaren und deshalb auch am stärksten erlebten Gemeinschaften. Die oberste Ebene ist die Hochsprache. Sie hat den größten Geltungsraum und bindet alle untergeordneten Gemeinschaften eines Sprachvolkes zu einer großen Gemeinschaft zusammen. Und dazwischen liegt eben, wie gesagt, diese vielschichtige Umgangssprache. Diese Vielschichtigkeit gilt für die deutsche wie auch für die italienische, für jede Kultursprache. Nun gibt es sicher einzelne Menschen, die zwei Muttersprachen haben und in zwei Kulturen völlig gleich verwurzelt sind. Aber nirgends finden wir eine ganze Volksgruppe solcher Menschen. Das müsste eine Gemeinschaft von ausnahmslos überdurchschnittlich Begabten sein. Die Forderung, die Südtiroler sollten ein zweisprachiges Volk sein, nach utopisch. Wohl aber kann ein Nebeneinander von Südtirolern, die Italienisch als Fremdsprache und Alto Atessinisch, die Deutsch als Fremdsprache beherrschen, im Interesse der erwähnten Brückenfunktion sehr fruchtbar sein. Die gegenseitige kulturelle Bereicherung geschieht aber nur dann, wenn beide Sprachen und Kulturen als völlig gleichwertig erlebt werden. Wie fruchtbringend die Spannung eines solchen Nebeneinanders sein kann, zeigt etwa die Kulturgeschichte Böhmens, wo Deutsche und Tschechen durch Jahrhunderte nebeneinander lebten. Und wir verdanken diesem Nebeneinander die Entstehung unserer neuhochdeutschen Schriftsprache und der ältesten slawischen Schriftsprache. Werden jedoch die beiden Sprachen und Kulturen nicht als gleichwertig erlebt, so wird die eine von der anderen allmählich überlagert und in immer kleinere Geltungsbereiche abgetrennt. Dies trifft zum Beispiel für das elsässische Gebiet zu. Die beiden Beispiele zeigen, dass ein Nebeneinander zweier Sprachgruppen nur dann auf die Dauer beiden Gemeinschaften eine geistige Bereicherung bringt, wenn für die Entfaltung der beiden Sprachen dieselben Voraussetzungen bestehen. Und ist das in Südtirol nun der Fall? Nein, bei uns kann das gar nicht der Fall sein. Und zwar schon aus dem einen Grund, weil man als Sprechsprache Deutsch nur in mundartlicher Form, Italienisch hingegen nur in hochsprachlicher Form gebraucht. Da unsere Heimat seit dem Mittelalter ein Teil des geschlossenen deutschen Sprachgebietes ist, konnten sich natürlich bodenständige Mundarten entwickeln. Und in der Form dieser Mundarten wurde und wird die deutsche Muttersprache in Südtirol gesprochen. Man hatte aber auch immer lebendigen Anschluss an die bayerisch-österreichische Umgangssprache und an die deutsche Hochsprache. Seit der Einverleibung Südtirols in das italienische Staatsgebiet wurde die Verbindung zum sprachlichen Überbau gelockert und lange Zeit nahezu gänzlich unterbrochen. Wir konnten die Weiterentwicklung unserer übermundartlichen Sprachebenen, die in den bewegten Jahrzehnten seit 1918 viele neue Bereiche erfassen mussten, nicht mehr ganz mitbekommen.